Wie wär's denn, wenn ihr mit 40 schon in Rente gekündigt oder gegangen wärt? Das wäre doch eine geniale Sache, oder? In der Blüte eures Lebens 40 direkt in quasi in Dauerurlaub. So stellt man sich so vor. Am Sandstrand, der Sonnenuntergang über Meer noch, mit dem Cocktail, basteln wir mehr. Und es gibt, ich sag mal, eine Szene, Menschen, die sich Frugalisten nennen. Hätte ich wahrscheinlich auch noch nie gehört. Der Name an sich war mir auch nicht bekannt. Ich wusste, dass es sowas gibt. Ich habe da schon mal Doku drüber gesehen gehabt. Es klingt eher dann auch, ja, dass man entweder, was weiß ich, fruktoseintolerant ist oder sich nur von Obst oder so ernährt. Aber tatsächlich ist es bei denen so, dass sie ein sparsames Leben führen. Das sparsame Leben, das kennt man ja, also das ist ja eigentlich so die Tugend von eher Bauern oder von Schotten tatsächlich oder natürlich von uns Schwaben. Da habe ich auch einen Witz für euch mitgebracht. Und zwar sind drei Schwaben unterwegs, die wollen eine Wandertour machen über den Gletscher. Und die haben das Ziel, das war eine Tagestour am Ende von dem Gletscher, da ist dann eine Hütte und da können sie dann übernachten und dann geht es am nächsten Tag weiter. Auf jeden Fall, die wandern los und wie es kommt, sind sie auf dem Gletscher und stürzen in so eine Spalte rein. Ha, was sind sie jetzt? Der Hütterwirt, der hat ja gewusst, dass sie kommen und hat dann, weil sie eben halt nicht gekommen sind, hat dann die Bergrettung gerufen, dass sie kommen und gucken, wo die denn sind. Bergrettung kam, die sind auf Suche gegangen und dann haben die Schwaben oben was gehört, die standen schon in der Gletscherspalte und die haben was gehört gehabt. Und dann schreit die runter, wir sind Bergwacht. Und dann schreit die Schwaben auf, wir geben nichts. Das ist ja so, ich sage mal, der Spruch, der uns Schwaben eigentlich schon ein bisschen prägt, aber wir geben nichts. Und die Frugalisten, die drei wissen noch ein bisschen mehr auf Spitze. Also bei denen ist es so tatsächlich, dass die eigentlich alles sparen, so viel wie es geht. Also es bei denen, die sagen so 80% vom Gehalt sparen sie und legen das dann risikoreich an, in Aktien, in Fonds, die verteilen sie ein bisschen und wollen daraus in der Zeit bis 40 oder auch bis 45, das kann jeder selber festlegen, das da macht jeder so seinen eigenen Sparplan, sage ich mal. So viel Geld wie möglich anzusparen, um von den Zinsen dann zu leben. Und jetzt habe ich mich gefragt, ja, was ist, wenn du das Ziel erreichst, okay, du bist 40, dann hast du einen Autounfall, liegst im Krankenhaus und das Krankenhaus sagt, ja, du bist zu spät eingeliefert worden, du hast so schlimme innere Verletzungen, du überlebst die Nacht nicht. War es das wert? War das wert, dass du quasi eigentlich fast jede Freude aufgegeben hast, keinen Urlaub gemacht hast, alles wirklich gespart hast, in deine Spardösel quasi nein oder auf hohe Kante gelegt hast, nur damit du mit 40 in Rente gehen kannst? Oder manche freuen sich natürlich auch so auf Rente, wenn sie normal in Rente reinkommen. Ich denke mal, das ist bei vielen von euch schon so, oder war bei vielen von euch so, oder? Oder viele freuen sich auch noch auf Rente. Und dann passiert doch was. Und man hat eigentlich von dem, was man sich erhofft hat, nichts mehr. Und dann fragt man sich, war es das wert, diese Mühe, und war das wirklich auch das richtige Ziel? Da können wir uns mal drauf freuen, was der Martin da uns erzählen will. Der hat auf jeden Fall ein Gleichnis, was in diese Richtung geht. Hoffen doch, oder? Wir warten es ab.
Ja, bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich euch nochmal Grüße ausrichten vom Marc und Sandra Fromme, unsere Missionspartner. Sie haben wieder einen Leserbrief geschickt. Ich lege ihn nachher hinter aus, könnt ihr euch noch näher angucken. Sie lassen herzlich Grüße und übrigens auch eine Dankeskarte hinten drin an der blauen Pinnwand. Sie bedanken sich immer ganz herzlich, dass wir sie als Missionspartner aufgenommen haben und dass wir sie unterstützen. Sie werden wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres kommen, auch hier vermutlich am 7. Januar, dass ihr zu uns kommen nach Kalifornien, am Reisedienst, und dann wird er bei uns vorbeischauen. Kurz Gebetsanliegen, das ihm ganz wichtig ist, er hat da einen letzten Brief geschrieben, da geht es um den George, einen Gefangenen, der Name ist geändert, ein Gefangener in Kanada, den er besonders betreut. Und er hatte mit ihm wieder intensive Zeit. Und der durfte dann in den offenen Vollzug und war dann sogar eingeladen zur Dokumentation im Fernsehen, das aufzunehmen. Aber da muss irgendwas passiert sein, weil anschließend ist er wieder in den Knast gekommen. Also irgendwas hat er sich wieder verbockt. Er hat das gesagt, geht ganz traurig, er hat einen Fehler gemacht. Man soll an ihn denken, dass er weiß jetzt gar nicht, in welchem Gefängnis das er geblendet ist, dass man für den Mann betet und dass er doch vielleicht zum Glauben findet. Er ist ein bisschen so impulsiv und rascht ab und zu mal aus. Genau, und ansonsten macht er viel Jugendarbeit und im September wieder eine Jugendfreizeit gemacht und bittet einfach darum, dass man daran denke. Machen wir geschwind, ich bete noch dafür. Ja, Jesus, du kennst diesen George, du weißt, wie es ihm geht und wo er ist. Wir wollen dir anbefehlen, dich bitten, dass du dich um ihn kümmerst, dass Menschen da sind, die von dir erzählen, die ihm helfen, dass er doch diesen Schritt hin zu dir wagt und dass er sich dir öffnet, Herr. Und auch den Mark und Sandra, dass du sie segnest in ihrer Arbeit, diese Gefängnisarbeit und die Jugendarbeit, die sie betreiben, dass sie dort die Kraft und Freude haben und auch Menschen erreichen. Segne du sie, Herr. Amen. Und das Opfer von heute ist für sie gedacht. Wenn er gesagt hat, immer am Anfang vom Portal wollen wir das Opfer ihnen zukommen lassen. Und sie danke ganz herzlich dafür. Gut, heute Erntedank. Ihr seht hier Kleinigkeit vorne liegen. Es geht dann nachher um den Text in Lukas 12. Erntedank in früheren Zeiten. Ich kann mich noch daran erinnern, als Kind. Meine Tante war Mäßnerin in Großaldorf. Da hast du stapelweise das Zeug irgendwo, muss ich fast sagen, unterbringen müssen. Die ganze Äpfel, Birnen, Obst, Gemüse. Du hast gar nicht gewusst, wohin. Und die Jahre danach, später, hat der Sabine auch Mäßner gemacht. Da hat man dann gemerkt, es wird immer weniger. Warum? Weil die Leute oft gar kein Gemüsekarton mehr hin. Und dann war das andere Problem, du hast die Gabe dann gehabt und du konntest sie gar nicht mehr unterbringen, weil die Heime oder wo man sonst hingebracht hat, die durften es plötzlich nicht mehr nehmen aus gesundheitlichen Gründen und was weiß ich aus welchen Gründen. Also das hat plötzlich nicht mehr viel gegolten. Das ist die Frage, die Dankbarkeit hat die Frau abgenommen. Haben wir noch den Bezug zu Lebensmitteln, den es haben sollte bei uns? Vieles wird ja auch weggeschmissen, vernichtet. Haben wir auch den Bezug zu dem verloren, der diese Gaben gibt, weil es selbstverständlich ist, dass wir im Laden das kaufen können, was wir brauchen? Wie dankbar sind wir denn heute noch für das, was wir haben? Für was kann ich denn dankbar sein? Oder soll ich sogar dankbar sein? Dank an wen? An Gott? Warum? Manchmal hört man den Spruch, das haben wir uns doch verdient. Ich schaffe doch, ich setze mich doch meine Arbeitskraft ein, verdiene mein Geld doch auch nicht umsonst. Das haben wir uns doch verdient. Ist das so? Haben wir unsere Lebensumstände in der Hand, wie der Hannes vorhin erzählt hat, 40 Jahre lang alles ansparen, was nur geht, damit ich die nächsten 40 Jahre dann ins Haus und Braus leben kann? Wer sagt mir denn, wie lange ich lebe? Beispiel aus der Landwirtschaft. Wir können aussäen. Wir können den Boden bearbeiten, alles herrichten, düngen und so weiter. Aber Wachstum und Gedeihen liegt nicht in Gottes Hand. Jeder, der in diesem Geschäft tätig ist, der weiß das. Herr Manfred, dann ist ein Dürrejahr, dann scheint die Sonne zu viel, dann ist es zu nass und plötzlich wächst es nicht. Und dann hört man auch immer wieder, es ist ein bekanntes, beliebtes Thema, das Wetter bei den Leuten. Und dann wird geschumpfen. Es ist zu trocken, es ist zu heiß, es ist zu nass, es ist zu kalt. Die Ernte war wiederum 1,5% weniger als letztes Jahr. ärmer. In der Wirtschaft durch das Wachstum, die Bilanz ging zurück um 1-2%. Es braucht immer mehr Wachstum. Es braucht immer mehr, damit unser Wohlstand gehalten werden kann. Es muss immer mehr sein. Gehen wir mal den Text an. Lukas 12, da heißt es, Jesus war wieder unterwegs, war versammelt, eine Menschenmenge war versammelt um ihn. Einer aus der Menge bat Jesus: Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Da ging es halt so um Erbstreitigkeiten. Jesus entgegnete ihm: Lieber Mann, wer hat dich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Dann wandte er sich an alle und sagte: Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her: Was soll ich tun? Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er: Ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen: Du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, so wie das Bild am Strand, ne? Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm: Du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte: So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Wie viel Geld braucht man zum Glücklichsein? Wurde einmal John D. Rockefeller gefragt. Einer der reichsten Menschen in Amerika damals. Immer ein bisschen mehr. Also es reicht nie. Man braucht immer noch mehr und noch mehr. Aber Reichtum kann auch zur Bürde werden, zur Last, weil man dann das Eigentliche aus dem Blick verliert. Und Jesus sagte in Matthäus 19, es ist schwer für einen Reichen, in das Reich Gottes zu kommen, also in den Himmel zu kommen, weil sein Herz nicht an Gott hängt, sondern an seinem Reichtum. Und in 1. Timotheus, da schreibt Paulus: Gewiss bringt es großen Gewinn, Gott zu dienen, wenn jemand nur sein Herz nicht an irdischen Besitz hängt. Was haben wir denn in der Welt mitgebracht? Nichts. Was können wir aus der Welt mitnehmen? Nichts. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Die, die unbedingt reich werden wollen, geraten in Versuchung. Sie verfangen sich in unsinnigen und schändlichen Wünschen, die sie zugrunde richten und ins ewige Verderben stürzen. Denn Geldgier ist die Wurzel allen Bösen. Manche sind ihr so verfallen, dass sie dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst viele Qualen bereiten. Ein sehr ernstes Wort, das hier Paulus seinen Mitchristen auf den Weg gibt. Jesus, gehen wir zurück zum Text, da ging es um Erbstreitigkeiten. Erben hat schon viele Familien zerstört, weil jeder gemeint hat, er kommt zu kurz, der andere bekommt mehr. Und dann kommt es zu Streitereien und zu Auseinandersetzungen. Und Jesus benutzt einfach dieses Gleichnis, um zu zeigen, auf was es denn ankommt. Was denn wirklich wichtig ist. Reichtum bringt oft nur Sorgen und Schwierigkeiten. Ja, Reichtum ist ein Geschenk Gottes, den er auch schenkt. Aber wir haben auch den Auftrag dann, wenn Gott uns Reichtum schenkt, damit vernünftig umzugehen. Denn er kommt auch von ihm. Wir sollten das Geld so nutzen, dass wir anderen damit auch dienen und dass wir davon Gott wieder zurückgeben. Er hat es in unsere Hand gelegt, aber es liegt in unserer Hand, was wir damit anfangen, ob wir ins Reich Gottes was investieren. Gott erwartet Dank von uns, Erntedank, dass wir an unseren Nächsten denken, der Not leidet. Auch dafür tragen wir Verantwortung, dass wir Zeit opfern für seine Arbeit, für das Reich Gottes, für unsere Mitmenschen, dass wir für andere da sind. Dankbar leben. Für was kann ich denn alles danken? Es ist eine Sichtweise, wie ich meine innere Einstellung ist. Es gibt positive Einstellungen, negative Einstellungen. Manche sehen immer gleich Probleme und Schwierigkeiten. Das sind die, wo negativ denken. Und andere, die sind positiv, die suchen immer das Positive und sehen das Gute trotz allem. Kennt ihr das auch, dass man manchmal brodelt und schimpft über Steuern? Muss ich der Rase schon wieder mehr? Vom Parkplatz bis da noch, wo ich will, da muss ich so weit laufen. Die Heizungsrechnung, die ist so mäßig hoch. Ich lese uns dazu eine kleine Geschichte. Ich bin dankbar dafür, dass ich nach einem Fest putzen muss. Denn das bedeutet, dass ich Freunde habe. Für die Steuern, die ich bezahle, denn das bedeutet, dass ich Arbeit habe. Dafür, dass meine Kleider ein bisschen eng sind, denn das bedeutet, dass ich Essen habe. Dafür, dass ich den Rasen mähen muss, die Fenster geputzt werden müssen und die Regenrinne gesäubert werden muss, denn das bedeutet, dass ich ein Zuhause habe. Dass den Schatten, der meine Arbeit bewacht, denn das bedeutet, dass ich draußen in der Sonne bin. Ich bin dankbar für alle Klagen über Politiker, denn das bedeutet, dass wir Meinungsfreiheit haben. Ich bin dankbar dafür, dass ich eine weite Strecke zum Parkplatz laufen muss, denn das bedeutet, dass ich mir ein Auto leisten kann. Ich bin dankbar für meine hohen Heizkostenrechnungen, denn das bedeutet, dass ich es warm habe. Ich bin dankbar für Mann oder Frau neben mir, die falsch singt, denn das bedeutet, dass ich hören kann. Ich bin dankbar für den Wäscheberg auf dem Bügelbrett, denn das bedeutet, dass ich Kleidung zum Anziehen habe. Ich bin dankbar für die Müdigkeit und Schmerzen der Muskeln am Abend, denn das bedeutet, dass ich hart arbeiten konnte. Ich bin dankbar für den Wecker, der morgens klingelt, denn das bedeutet, dass ich wieder einen Tag zum Leben habe. Dankbar sein. Gehen wir nochmal zurück zu diesem Gleichnis im Text. Der Mann, der hatte einen großen Reichtum, hatte eine gute Ernte hinter sich, und dann hat er aber die Sorge, was mache ich damit? Wie kann ich das Geld, die Güter anlegen, damit ich gut versorgt bin? Es hätte ja auch eine Missernte sein können, dann hätte er dieses Problem nicht gehabt. Aber er hat plötzlich Überfluss. Logisch, ich gehe nochmal zurück auf diese zwei Verse. Logisch ist dann, dass er einfach die alten Scheunen abreißt und größere baut, damit er das alles unterbringt. Nichts daran auszusetzen, oder? Das ist vernünftig und sinnvoll, dass er das macht. Er muss ja irgendwie das Ganze unterbringen, sonst geht es ja kaputt. Aber was ist sein Problem? Und das sind diese zwei Verse, das ist sein Schluss draus. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Jetzt hat er die Lösung für sein Problem. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Bisher nichts Falsches, würde ich sagen. Aber dann kommt etwas, wo er einen Denkfehler macht. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du, ich habe es geschafft. Ich habe einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ich gönne mir jetzt Ruhe. Ich esse und trinke und genieße mein Leben. Ich habe ausgesorgt. Nichts kann mich mehr belasten. Gut gemacht. Der Gedanke, dass er dieses Geschenk, diesen Reichtum von Gott bekommen hat und da vielleicht auch an andere denken sollte, der kam ihm überhaupt nicht. Dieses Gebot, das Jesus auch einmal angeführt hat, zuerst an Gott zu denken, Gott von ganzem Herzen zu lieben und den Nächsten für sich selbst, das war ihm egal. Jesus bezeichnet ihn als Toren, törichter Mensch, einen Ungläubigen, der die Existenz Gottes verneint. Und in Vers 1 im Psalm 14 heißt es, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Gott gibt es nicht, also ich lebe für mich, ich schaue, was ich ein bisschen draus mache. Und Jesus schloss, so steht es mit allen, die für sich selbst als Besitz anhäufen, aber Gott nicht besitzen. Denn Gott sagt dann in dieser Nacht zu ihm, ich werde dein Leben von dir fordern. Und wem gehört dann dein Besitz? Wer bekommt es dann? Dann hast du nichts mehr davon. In Lukas 12 sagt Jesus dann noch, das Leben ist mehr als Essen und Trinken und Leib. Und der Leib ist mehr als die Kleidung. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Sorgt euch nicht darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt, dann wird er sich schon mit allem anderen versorgen. Also sorge nichts, denn er sorgt für euch. Wer sich Gott anvertraut, der wird dann auch das bekommen, was er zum Leben braucht. Gott weiß, was wir brauchen. Nahrung und Kleidung. Aber das Leben ist mehr als Nahrung und der Leib mehr als Kleidung, sagt Jesus. Also daran sollen wir immer wieder denken. Und zum Schluss habe ich nochmal eine kurze Geschichte. Der reichste Mann im Dorf. Karl war reich, sehr reich. So oft er Gelegenheit hatte, unternahm er lange Ausritte auf seinen Ländereien und genoss alles, was er in seinem Leben hatte erreichen können. Eines Tages machte er Halt bei einer prachtvollen Eiche, unter der der alte Hans saß mit seinem Mittag und sein Mittagessen auspackte. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich habe dich nicht gesehen, sagte Hans, als er nach einer Weile zu dem Reiter aufschaute. Ich saß gerade da und dankte für die Mahlzeit, die ich gleich essen werde. Karl schaute auf die trockenen Brotstücke und das bisschen Käse aus dem Käse, aus dem das Mittagessen des alten Mannes bestehen sollte. Ein paar Scheiben trockenes Brot und ein Bröckele Käse. Wenn das alles wäre, was ich zu essen hätte, würde ich mich nicht besonders zu Dank verpflichtet fühlen, sagte er und verzog ein wenig das Gesicht. Oh, das reicht ganz gut für mich, sagte Hans mit einem Lächeln.
Weißt du, es ist merkwürdig, dass ich dich gerade heute treffe, fuhr Hans fort. Heute Nacht hatte ich nämlich einen seltsamen Traum. Wieder und wieder hörte ich eine Stimme, die sagte, dass heute Nacht der reichste Mann des Dorfes sterben würde. Ich weiß nicht, ob das etwas zu bedeuten hat, aber ich dachte, es ist auf alle Fälle gut, wenn ich dir davon berichte. So ein Unsinn, rief Karl aufgebracht und galoppierte mit seinem Pferd davon. Doch trotz seines langen und wunderschönen Ausrittes konnte er nicht einfach vergessen, was Hans gesagt hatte. Darum rief er, als er wieder zu Hause war, seinen Hausarzt an, einfach nur um sicher zu gehen. Er erklärte ihm, was passiert war und bat den Doktor zu ihm zu kommen, um ihn gründlich zu untersuchen. Das hört sich nach einem kompletten Unsinn an, sagte der Arzt. Aber wenn du unbedingt willst, kann ich dich natürlich untersuchen. Nachdem der Arzt Karl von Kopf bis Fuß untersucht hatte, sagte er, Karl, du bist kerngesund, nichts deutet darauf hin, dass du heute Nacht sterben wirst. Karl fühlte sich ein wenig beruhigt, dennoch bat er den Arzt, dass dieser die ganze Nacht bei ihm bleiben soll. Sie spielten Karten bis zum Morgengrauen, als die sich schließlich doch ein wenig, gaben sich dann schließlich doch ein wenig Ruhe. Gegen 9 Uhr morgens wurden sie von einem Jungen geweckt, der an die Tür klopfte. Ich habe eine Nachricht für den Herrn Doktor. Er möchte sich sofort zur Hütte des alten Hans begeben. Hans ist heute Nacht im Schlaf gestorben. Der reichste Mann im Dorf, der sich nur ein paar Scheiben trockenes Brot leisten konnte, er war der Reichste, weil er reich war in Gott, weil er reich war und sein Reichtum im Himmel angelegt hatte. Lasst uns beten. Ja, Jesus, hab Dank, dass du uns auch zeigst, auf was es ankommt im Leben, dass wir nicht nach den irdischen Dingen streben sollen und dass sie so Vorrang haben sollen in unserem Leben. Ja, du gibst uns Reichtum und ein gutes Leben, du versorgst uns, wir leben hier im Frieden und im Wohlstand, das ist auf vielen Teilen der Erde nicht so. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Aber lass uns auch verantwortungsvoll mit dem umgehen, was du uns anvertraut hast. Ja, und lass uns vor allem Schätze im Himmel sammeln bei dir, denn du willst uns ewiges Leben geben, das mehr wert ist als alles, was uns die Welt bieten kann. Wir danken dir für all das Gute, das du wieder täglich für uns bereithältst und das wir haben dürfen. Und wir bitten dich um deinen Segen, dass wir für andere ein Segen sein können, dass wir weitergeben können von dem, was wir an Überfluss haben. Lob und Dank sei dir, dass wir dich kennen, Jesus. Amen.